So, liebe Geschwister, im heutigen Text geht es darum, wie Paulus das Evangelium nach Athen bringt. Keine besonders begehrte Aufgabe. Wer trägt schon gern Eulen nach Athen? Die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben, es zu leben und Zeugnis davon zu geben, die Aufgabe haben auch wir, du und ich. Und auch wir stehen mit dieser Aufgabe nicht so ganz einfach da, weil unsere Umgebung hier auch schwierig ist. Darum habe ich die Predigt genannt, die Saat ausbringen auf steinigem Boden. Vorab muss ich sagen, dass ich finde es sehr amüsant, dass gerade ich mit diesem Predigttext heute drangekommen bin, weil ich ja eigentlich ein Angsthase bin, ein Angsthase, was das Zeugnisgeben angeht. Also ich werde euch nicht aus meinem reichen Erfahrungsschatz des Straßenpredigens oder des Zeugnisgebens berichten, denn dann wäre die Predigt sehr schnell zu Ende. Ich glaube aber auch nicht an Zufälle und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich für mich selber vor allem predige. Anders kann ich mir das nicht erklären, aber ihr dürft gerne zuhören. Genau, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass euch der Text nicht unbekannt ist und dass der eine oder andere vielleicht auch den Text gestern oder heute schon gelesen hat, zur Vorbereitung auf die Predigt. Ich werde den Text also nicht Vers für Vers auslegen und es ist gut, denke ich, wenn ihr die Bibel aufschlagt, um den Überblick so über den Text zu haben. Hinten liegen ja Bibeln auf, die man sich nehmen kann. Gut, genau, lest den Text aus der Schlachterübersetzung, Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, also die anderen Brüder, die ihn begleitet haben, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen: Was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber: Er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst uns etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysus, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Kapitel 18, Vers 1. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Nachdem der Paulus auf dem europäischen Kontinent also angekommen ist, haben wir gehört, war er zuerst in Philippi, in Thessalonich und schließlich in Beröa. Und von dort, das haben wir in der Predigt beim letzten Mal vom Tom gehört, musste Paulus ebenfalls fliehen. Und nun kommt er allein nach Athen, allein ohne Begleitung. Schon damals war Athen eine Großstadt, das Zentrum der damaligen griechischen Kultur. In ihrer Blütezeit, zum 5. Jahrhundert vor Christus, stand Athen für herausragende Literatur, philosophischen Glanz und, ja, das könnt ihr sicher vorstellen, architektonische Schönheit, mehr als jede andere Stadt. Vielleicht erinnert ihr euch an die großen Philosophen wie Aristoteles oder Platon oder an die Baudenkmäler der Akropolis und die vielen steinernen Tempel oder Säulen. Und obwohl der Höhepunkt dieser Künste schon einige Jahrhunderte damals zurücklag, pflegten die Athener zu der Zeit von Paulus immer noch sehr stolz dieses Erbe. Schon das Wort Philosophie drückt das Wesentliche aus. Übersetzt heißt Philosophie die Liebe zur Weisheit. Und die Athener, die hielten sich wirklich für recht weise und schlau. Ich habe ja vorhin die Redewendung verwendet, Eulen nach Athen tragen. Die Eule steht ja in der Mythologie für Weisheit. Also Weisheit nach Athen zu bringen, ein ziemlich nutzloses Unterfangen, einfach überflüssig. Da gibt es schon genug Weisheit. Und ich glaube, Athen könnte heute auch Traunreuth heißen oder Traunstein oder wo immer ihr wohnt. Denn auch hier in unserem Land halten sich die Menschen heute für äußerst weise, schlau und klug. Fast jeder denkt, er hätte durch Internet, Wikipedia und YouTube und alles Mögliche, er hätte alles im Blick. Ich check die Lage und weiß Bescheid. Niemand muss mich belehren. Wir sind hier in Deutschland 2022 umgeben von lauter schlauen Leute, die genau wissen, was Sache ist. Der Arbeitskollege weiß genau, wie der deutsche Staat sich im Ukraine-Krieg verhalten soll. Ein anderer weiß genau, wie man im Fall einer Seuche sich verhalten muss. Und jeder ist eigentlich Experte über sich und Experte über sein Seelenheil. Also eigentlich eine schwierige Sache, diesen Menschen noch Weisheit, also die Wahrheit des Evangeliums zu bringen. Vers 21 heißt im Text: Alle Athener nämlich, auch die dort lebenden Fremden, vertrieben sich mit nichts anderem so gern die Zeit als damit, etwas Neues zu sagen und zu hören. Auch das kennen wir. Ja. Die neuesten Neuigkeiten erfahren und dann weitergeben. Sich die Zeit mit Instagram, WhatsApp und Telegram vertreiben oder mit dem Nachbarn tratschen oder dem Bekannten. Schnell alles Mögliche erfahren, aber nicht so wirklich an sich ranlassen. Vers 16 heißt es, da er sah die Stadt, also Paulus sah die Stadt voller Götzenbilder. Man ging davon aus, dass allein auf dem Olymp in Athen 12 Götter wohnten. Zeus, Apollo, Artemis und so weiter. Daneben gab es aber noch hunderte anderer Götter bzw. Götzen. Die Soldaten und Feldherren, die beteten zu Ares, dem Kriegsgott. Die Bauern huldigten der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter. Die Fischer und Seefahrer wandten sich an Poseidon und so weiter. Das Leben war also geprägt von Götzenkult und Okkultismus. Die Menschen damals lebten schon fast in einer Handelsbeziehung mit den Götzen. Das hatte für viele Menschen auch Vorteile. Man gab den Götzen und man forderte von ihnen etwas, wie in einer Geschäftsbeziehung. Mehr aber auch nicht. Man musste Götzen nicht lieben. Und dieses Treiben der Menschen mit dem Götzendienst und der Oberflächlichkeit und der vermännlichen Weisheit, das hat der Paulus nun vor Augen, als er in Athen ist. In Vers 16 lesen wir, sein Geist ergrimmte in ihm. Anders übersetzt, er ist schmerzlich erregt. Oder andere übersetzen es, er wurde zornig. Und das ist geistlich gesehen auch die einzige richtige Reaktion. Auch Jesus reagierte ähnlich bei der Tempelreinigung. Warum werden beide, Jesus damals bei der Tempelreinigung als auch Paulus, in dieser Situation so erregt, so ärgerlich, so voller Eifer und Zorn? Warum? Weil es um Gottes Ehre geht. In Römer 1, Vers 22 und 23 heißt es, da sich die Menschen für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und gleich im Anschluss sagt Gott in dem Bibeltext im Römer, rief gleich dreimal, dass er diese Menschen dahingegeben hat. Dahingegeben, das ist so ziemlich das schlimmste Urteil von Gott, was ich mir vorstellen kann. Und Paulus schmerzt es ziemlich. Er ist schmerzlich erregt, weil diese Menschen verloren gehen. Und jetzt frage ich natürlich euch oder dich, wie geht's dir, wenn du die Menschen um dich herum und das Treiben erlebst? Nimmst du es wahr, dass viele der Menschen auf dem direkten Weg in die Hölle sind, dass sie nicht Gott die Ehre geben, die er verdient? Zwei Gruppen von damals vorherrschenden Philosophenschulen werden im Text auch erwähnt, die Epikureer und die Stoiker. Und die möchte ich euch kurz beschreiben. Epikur war ein Athener, der die Lehre vertrat, am besten müsste man sich weitgehend von der Welt zurückziehen, in seinen kleinen Freundeskreis oder mit der eigenen Familie, und dort in diesem kleinen Kreis genießt man das Leben. Er hatte damals hinter seinem Haus in Athen auch einen Garten, was eher selten war, und diesen Garten vom Epikur, den kann man auch heute noch besichtigen. Und in diesem Garten, da Da war Ruhe und Frieden. Da war er abgeschirmt von allem Störenden. In diesem abgeschirmten Zirkel, da habe ich mit dem ganzen Treiben der Welt nichts mehr zu tun. Dort pflege ich eben meine Beziehungen in der Familie oder im Bekanntenkreis. Da erlebe ich Glück, da genieße ich. Was rundherum um mich passiert, ob Krisen, ob Kriege, ist mir letztlich egal. Vielleicht merkt ihr, es gibt auch in Traunreuth und Umgebung einige Epikureer, obwohl viele das vielleicht gar nicht wissen. Man zieht sich zurück in seine heile Welt, den schönen Garten, das eigene Haus oder die schöne Wohnung. Ich und meine Familie, ich und mein Freundeskreis, alles andere schalte ich ab oder blende es aus. Wir merken, diese Auffassung gab es damals schon. Und wie waren die Stoiker gepolt? Sie waren weniger materialistisch eingestellt als die Epikureer, aber dafür noch individualistischer. Sie vertraten die Ansicht, am besten ist es, wenn ich mich von nichts berühren lasse. Wenn ich von nichts berührt werden kann, dann kann mich auch nichts mehr verletzen. Dann kann ich nicht mehr enttäuscht werden, nicht mehr frustriert werden und dann brauche ich mich auch letztendlich nicht mehr ärgern. Hört sich gut an, oder? Und wenn mich eben nichts mehr berührt. Das Ideal war die Ataraxia, die absolute Unberührbarkeit. Ich übe mich in Askese und mich kann nichts mehr erschüttern. Egal, was für eine Nachricht kommt, ich lasse sie einfach nicht an mich herankommen. Wir sprechen ja heute noch von der stoischen Ruhe, die jemand hat. Also in sich ruhen, alles andere ist egal. Hauptsache mir geht es gut und nichts berührt mich. Alles perlt an mir ab. Genau, ich denke, die Stoiker sind nicht ausgestorben. Wenn auch nicht so in Reinform, aber so werden doch viele Menschen auch heute von diesem Gedankengut geformt, manche auch beherrscht. Ja, was für ein Kontrast ist es doch zwischen dem Paulus und zwischen diesen Philosophen. Paulus ist die Gottlosigkeit in Athen nicht egal. Er lässt es an sich ran. Er ist schmerzlich berührt, heißt es im Text. Und diese Berührtheit, diese Betroffenheit, dieser Schmerz in ihm, ist der Antrieb für Paulus, auf die Menschen zuzugehen und dann mit ihnen zu reden über den wahrhaftigen Gott und über die Rettung. Und das sollen wir auch. Darum die Aufforderung an dich und mich: Ärgere dich, sei zornig. Ja, Mensch, ärgere dich. Aber ich denke, ihr versteht es, also eher so in dem Sinn, dass wir die Sachen an uns heranlassen, dass wir ergriffen werden können. Erzürne dich, wenn es um Gottes Ehre geht, aber bleib stoisch, also gelassen, wenn es um deine Ehre geht. In Traunreuth, da stehen keine griechischen Tempel, aber es gibt genug Götzenaltäre, auch hier. Für manche ist es der Apple Store oder für manche ist der Götzenaltar die digitale Machbarkeit. Für den anderen sein Auto oder der wohlverdiente Jahresurlaub. Ihr kennt am besten selbst, woran die Menschen ihr Herz hängen in eurer Umgebung. Und diese falschen Götter zu erkennen, ihre falschen Sicherheiten und ihren Betrug, das wahrzunehmen, das tut weh. Aber oft ist es so, wir nehmen das fast schon als normal hin und haben uns anscheinend schon daran gewöhnt, dass unsere Mitmenschen diesen Götzen ihr Leben opfern. Ihr einmaliges Leben, das Gott ihnen eigentlich geschenkt hat, dass sie damit etwas anderes anfangen, nämlich ihn zu ehren. Und wie gesagt, das wahrzunehmen, vielleicht auch bei den engsten Verwandten oder Freunden, tut weh. Aber lass diese Not nicht an dir abperlen, wie die Stoiker. Komm aus deinem geschützten Garten oder Wohnzimmer heraus und nimm die geistliche Not dieser Welt wahr. Sei nicht lau, sondern ärgere dich. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt und da heißt die Aufforderung an dich und mich: Sprich und sei beruhigt. Hier zunächst zwei Verse, die diese Aufforderung begründen sollen. In Prediger 3, Vers 11 steht: Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Und nochmal ein Zitat aus dem Römerbrief, die Verse 19 und 20. Das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, da es Gott ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also wir lesen da, Gott offenbart sich in ganz vielfältiger Weise, ganz speziell offenbart er sich durch sein Wort. Darum ist ja Gottes Wort auch uns heilig, es ist unsere Richtschnur, unser Licht, unsere Quelle der Weisheit. Aber Gott offenbart sich eben auch in allgemeiner Weise. An seinen Werken, zum Beispiel an der Schöpfung, kann er wahrgenommen werden. Sicherlich lässt diese allgemeine Offenbarung oder allgemeine Art der Offenbarung keine so genauen Rückschlüsse auf Gottes Wesen zu, wie wir das im Wort Gottes tun können. Aber, das können wir hier aus diesem Vers im Römerbrief entnehmen, kann zumindest seine ewige Kraft und Gottheit von allen Menschen durch Nachdenken wahrgenommen werden. Der Allmächtige hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt, lesen wir. Und er zeigt sich allen Menschen so, dass sie wissen dürfen, diese Sehnsucht in mir nach der Ewigkeit, die kann gestillt werden bei dem einen und wahrhaftigen Gott. Und den gilt es zu finden in meinem Leben. Also das hat Gott jedem eigentlich ins Herz gelegt. Deswegen möchte ich euch eine Überlieferung nicht vorenthalten, die von einem griechischen Autor und Geschichtsschreiber, der heißt Diogenes Laertius, im 3. Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben wurde. Die hängt mit unserem Bibeltext ganz eng zusammen. In Athen war damals eine Plage mit vielen Todesopfern ausgebrochen. Die Athener waren verzweifelt. Obwohl sie allen bekannten Göttern Sühnopfer gebracht hatten, zürnte ihnen scheinbar ein noch unbekannter Gott. Ein Orakel wurde befragt und es wurde klar, ein Mann von der Insel Kreta mit Namen Epimenides sollte nach Athen geholt werden. Er wüsste Rat. Gesagt, getan, als dieser Epimenides in Athen angekommen war und die vielen Götterstatuen und Tempel sah, kam er zu folgendem Schluss: Wenn eure bisherigen Opfer an die Götter nichts gebracht haben, dann muss es noch einen weiteren, einen unbekannten Gott geben. Nun wollte der schlaue Mann jenem unbekannten Gott, der diese Seuche geschickt hatte, eine Gelegenheit geben, sich zu zeigen. Er ließ in den frühen Morgenstunden vor den Augen der Stadtobersten eine Herde Schafe auf dem Marshügel frei grasen. Gleichzeitig rief er den unbekannten Gott an und bat, dass sich die Schafe, die ihm als Opfer gefallen würden, hinlegen sollten. Diese Schafe würde er dann den unbekannten Gott opfern. Und wieder erwarten, denn es war ja morgens und die Schafe waren sehr hungrig, wieder erwarten legten sich einige Schafe hin. Daraufhin bauten die Athener auf jedem Ruheplatz eines Schafes einen Altar mit der Inschrift Agnosto Theo, dem unbekannten Gott. Dann opferten sie die oben genannten Schafe und nach einer Woche hatte die Seuche in Athen ein Ende gefunden. Also anhand von dieser Überlieferung sehen wir, das Wissen um den unbekannten Gott war also vorhanden. Wer das gern selber nachlesen möchte, dem empfehle ich dieses Buch Ewigkeit in ihren Herzen von Don Richardson. Also darin sind zahlreiche Berichte von Missionaren, die eben davon erzählen, wie sich Gott einzelnen Völkern auf allgemeine Weise offenbarte. Wirklich spannend. Wer vor vielen Jahren beim Inka-Zeltlager mit dabei war, der kann sich vielleicht an den König Pachacuti erinnern. Genau, auch von dem können wir hier lesen. Gut, den Zusammenhang zum heutigen Bibeltext brauche ich wohl nicht länger erklären. Paulus kennt den Epimenides sogar und er weiß auch um den Altar für den unbekannten Gott. Später hier im Text, im Vers 28, da zitiert er sogar ihn, denn in ihm leben und weben und sind wir. Ja? Und im Titusbrief zitiert er ihn auch, da wird er sogar namentlich erwähnt. Also der hat wirklich gelebt, dieser Mann. Das ist keine Erfindung. Gott will dich gebrauchen, das Evangelium weiterzutragen, aber du musst diese große Last nicht allein tragen, denn Gott bereitet vor. Gott hat das Evangelium für die Welt vorbereitet und er bereitet auch die Welt, also die Menschen, für das Evangelium vor. Das ist die gute Nachricht an dich und mich an dieser Stelle. Wenn wir beim Zeugnisgeben den Mund nicht aufbekommen und denken, diese Aufgabe ist für mich zu groß, ich schaffe es nicht allein. Sprich und sei beruhigt, denn Gott bereitet Menschen auf das Evangelium vor. Ich komme zu meinem dritten Punkt, heißt in Liebe. Wir lesen in Vers 17, dass sich Paulus zunächst in der Synagoge aufhielt und dort mit den Juden und den Gottesfürchtigen sprach. Und täglich ging er auch auf den Markt und unterhielt sich auch dort mit den Menschen. Auf diesem Marktplatz, da traf er dann auch die Philosophen, von denen wir vorhin schon gehört haben. Und wir erkennen aus Vers 18, dass er sich der Paulus auch einiges gefallen lassen musste. Manche nannten ihn einen Schwätzer, wörtlich übersetzt einen Körnerpicker oder eine Saatkrähe. Was will dieser Schwätzer wohl sagen? Vielleicht ist es euch auch schon passiert, dass ihr dumm angeredet wurdet oder ausgelacht wurdet oder belächelt. Trotzdem bleibt der Paulus nah an den Athenern dran. Er lässt sich durch diese Worte nicht verunsichern und er geht nicht auf Distanz zu den Menschen. Ich bin da einer, der leicht einknickt und wenn Gegenwind kommt, dann sagt, okay, dann eben nicht. Aber warum soll es uns besser gehen als dem Paulus oder dem Jesus? Auch wir werden ausgelacht und man sieht vielleicht verächtlich auf uns herab. Bleiben wir auch trotzdem nah dran an den Menschen. Bleib nah ist es, was ihr mitnehmen sollt. Nun wird es für Paulus ernst. Vers 19 lesen wir, und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird. Der Areopag war ein Hügel in Athen, ein Felsen eigentlich, 115 Meter hoch, mitten in Athen. Und in der Antike tagte hier der oberste Rat, der gleichfalls Areopag genannt wurde. Interessant ist, dass auf dem gleichen Hügel etwa 600 Jahre vorher Epimenides stand und den unbekannten Gott angebetet hat. Und gute 400 Jahre vorher wurde auf dem Areopag Aristoteles von den Athener Ratsherren zum Tode verurteilt. Interessant die Begründung damals, 3 Punkte, Ablehnung der vom Staat anerkannten Götter, Einführung neuer Gottheiten und weil er die Jugend verderbe. Zu Zeiten von Paulus wurde aber auf dem Areopag nicht mehr gerichtet. Wir können also davon ausgehen, dass der Paulus nicht festgenommen wurde und dass diese Predigt auch keine Verteidigungsrede von ihm war. Aber anscheinend hat Paulus in den Tagen vorher so auf dem Markt zu den Menschen gesprochen, dass sie mehr wissen wollten. Vers 19 heißt es ja, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird. Das ist doch eine prima Einladung, loszulegen. Vers 22 und 23. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, den unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Ich denke, aus diesen und den folgenden Versen blitzt die liebevolle Haltung von Paulus seinen Zuhörern gegenüber. Die blitzt durch. Paulus hätte eigentlich Grund genug gehabt, mal den Athenern jetzt richtig die Leviten zu lesen. Bei all den zahllosen Götzentempeln, dem Okkultismus und dann muss er sich auch noch als Körnerpicker bezeichnen lassen. Euer gesamter Götzendienst schreit zum Himmel. Ihr verhöhnt Gott. Ihr seid auf dem direkten Weg in die Hölle. Und so weiter hätte er reden können. Aber er tut es an dieser Stelle nicht. Sondern er beginnt seine Rede mit einer Wertschätzung. Ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. In dem, wie Paulus nun mit den Ratsherren und den restlichen Athenern, die da wahrscheinlich noch dabei waren, spricht, können wir erkennen, dass er sich nicht über die Menschen selbst geärgert hat und zornig war auf die Menschen, sondern er hat sich geärgert über die Macht, die den Menschen dazu bewegt hat, den wahren Gott die Ehre zu verweigern. Also der Zorn, der richtet sich auf die Macht der Finsternis, die diese Menschen verführt hat. Und ich denke, dass wir uns diese Haltung von Paulus abschauen können. Sei bewegt und ergrimmt über die dunkle Macht, aber schütte diesen Zorn nicht über die betroffenen Menschen aus. Sieh die Menschen mit Gottes Augen als Verführte und Gefangene. In Vers 27 spricht der Paulus fast liebevoll, wenn er eigentlich die Athener beschreibt, die vom Stolz eigentlich verblendet sind. Da heißt es, Vers 27, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Eigentlich soll das heißen, ihr Athener seid geistlich blind. In Vers 30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Das könnte eigentlich heißen, ihr weisen Athener seid geistlich gesehen eigentlich Tore, Dummköpfe. Bleib nah Was ich hier für euch aufgeschrieben habe, soll auch heißen: Mach es dem anderen leicht, das Evangelium zu verstehen und anzunehmen. Damit will ich nicht sagen, dass wir das Evangelium verwässern sollen, ja, aber wir wollen unser Gegenüber auch nicht bewusst verärgern und es ihm dadurch unnötig schwer machen. Darum zeigt Paulus eine liebevolle und wertschätzende Grundhaltung. Darum zitiert Paulus auch keine einzige Stelle aus dem Alten Testament, denn damit könnten die Griechen ohnehin nichts anfangen. Sie haben da ja keine Ahnung. In der Predigt wird auch kein einziges Mal der Name Jesus erwähnt, ja, weil die Griechen auch nichts damit anfangen können. Aber darum zitiert der Paulus in Vers 28 griechische Dichter und Denker. Daran können die Athener anknüpfen. Und er spricht auch diesen Altar vom unbekannten Gott an. Auch daran können die Athener anknüpfen. In der Kognitionsforschung, also da geht es darum, dass man erforscht, wie funktioniert das menschliche Denken. Also da geht man davon aus, dass das menschliche Gehirn versucht, neue Informationen sofort in Verbindung zu bringen mit Wissen, das bereits abgespeichert ist. Also die neuen Informationen werden sofort in Verbindung gebracht oder abgeglichen. Und so hilft es jedem Schüler, wenn er oder eurem Gegenüber hilft es natürlich auch, wenn man die Neuigkeiten, die neuen Inhalte oder den Lernstoff mit dem bereits vorhandenen Wissen verknüpft. Merken, und das wisst ihr auch, zu eurem Alltag merken kannst du dir nur Dinge, die du verknüpfen kannst. Das ganze Gehirn besteht aus Verknüpfungen von Nervenzellen. Und anscheinend hat der Paulus das schon gewusst und berücksichtigt. Aber um an meinem Gegenüber, dem ich jetzt was vom Evangelium erzählen will, um da anknüpfen zu können, muss ich auch nah dran sein an ihm. Wenn ich jemanden zu Gott führen will, dann muss ich mir Zeit nehmen, um zu erfahren, wie dieser Mensch tickt. Was bewegt ihn? Was treibt ihn an? Was beängstigt ihn? Ich muss beobachten und fein hinhorchen. Ich denke, das sehen wir in dem Text, dass der Paulus das in Athen gemacht hat. In Liebe reden und nah dranbleiben, das ist aber nur die eine Hälfte der Redekunst von Paulus. Die andere lautet, in Wahrheit reden. Also in Liebe und Wahrheit. Und wir sehen hier, dass der Paulus falsche Sichtweisen korrigiert und Widersprüche von den Athenern aufdeckt. Also er hat auch den Mut dazu. Vers 24, seht mal her, der Schöpfer von Himmel und Erde wohnt doch nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht sind. Das ist doch unsinnig. Ich denke, sowas darf man auch sagen. Oder muss man sagen. Vers 25, und dieser allmächtige Gott ist doch nicht darauf angewiesen, dass wir ihn bedienen, ihm opfern. Gott ist doch autark, souverän, von uns unabhängig. Wir sind es, die von ihm abhängig sind. Er hat doch uns das Leben gegeben und nicht umgekehrt. Oder Vers 29. Ja, wir sind Gott ähnlich. Er hat uns ja in seinem Bilde geschaffen. Aber hört doch bitte auf zu glauben, dass Gott einer Statue aus Marmor gleich ist. Paulus spricht auch unbequeme Dinge an. Vers 30, es ist Zeit zur Buße, zur Umkehr. Und Vers 31, es gibt ein letztes Gericht für Menschen. Gott hat den Richter sogar legitimiert, indem er ihn von den Toten auferstehen ließ. Dann dürfen auch wir uns jetzt nicht vor schwierigen Fragen und Themen in unseren Gesprächen drücken und die Wahrheit davon verschweigen. 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich bin da selbst, wie gesagt, ein Angsthase, einer, der lieber ausweicht. Aber ich versuche mir vor Augen zu halten, wenn ich rede, beziehe ich mich nicht auf meine Weisheit, sondern ich beziehe mich auf Gottes Wort. Und ich bezeuge nicht mich, sondern ich bezeuge den Herrn Jesus. In Johannes 8, Vers 31 heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Zum Abschluss noch der letzte Punkt, ein kurzer Punkt. Genau, bleib nah und rede klar, ist die Aufforderung. Gott bereitet auch nach. Wir haben schon gehört, Gott bereitet vor, er bereitet Menschen auf das Evangelium vor. Und in den letzten beiden Versen sehen wir, Gott hat Menschen auch nachbereitet. Er wirkte in den Zuhörern von Paulus nach und einige schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Darunter werden ein Mann und sogar eine Frau namentlich benannt. Einer von ihnen war auch Mitglied vom Areopag. Aber wir sehen, nicht viele der Zuhörer von Paulus werden gläubig. Aber das ändert nichts an seinem Auftrag zu predigen. Und es ändert auch nichts an unserem Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Was hat unser Herr über Nachfolge vorausgesagt? Es ist ein schmaler Weg und nur wenige werden folgen. Der Boden ist an manchen Orten oder in manchen Herzen steinig. Uns sind Briefe von den Philippern, an die Philipper, an die Galater, an die Korinther und anderen Orten überliefert, andere Gemeinden überliefert. Aber es gibt keinen Athenerbrief. Der Boden war dort anscheinend wirklich, oder der Boden besser, das Pflaster, war dort anscheinend wirklich sehr hart. Drum sei nicht enttäuscht, wenn trotz deiner Mitarbeit beim Mischerpuppentheater keine Erweckung in Traunreuth ausbricht. Sei nicht entmutigt, wenn deine Freunde deine Einladung zu einem Vortrag mit Markus Blitz ausschlagen oder die Einladung vielleicht sogar ignorieren. Du bist nur fürs Sehen verantwortlich. Gott bereitet den Boden vor und nach. Entweder durch dich oder durch andere Geschwister oder manchmal auch ganz direkt selbst. Sei dankbar. Auch wenn du die Früchte deiner Arbeit hier nicht selbst erleben darfst, sollen wir dankbar sein. Der Herr freut sich über deinen Dienst. Und im Himmel werden auch für dich deine Früchte süß schmecken. Im Römer 1, Vers 18 wollte ich euch noch vorlesen. 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für die Griechen. Es ist Gottes Kraft. Ich möchte noch mal zusammenfassen. In der Rede vom Areopag stecken sicherlich noch viel mehr herrliche Wahrheiten über den allmächtigen Gott, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin. Mir waren folgende Gedanken im Hinblick auf die Weitergabe des Evangeliums wichtig. Es geht um Gottes Ehre, nicht um meine Ehre. Wenn Gottes Ehre verweigert wird, dann soll ich mich ärgern. Wenn Menschen verloren gehen, dann soll mich das betroffen machen. Erzürne dich über den modernen Götzendienst. Sei betroffen, dass Menschen verloren gehen. Oder bete darum, dass Gott dir die Augen für die Verlorenheit der Menschen öffnet. Sprich und sei beruhigt, denn Gott bereitet Menschen auf das Evangelium vor. Du trägst die Last der Verkündigung nicht allein, denn Gott arbeitet vor. Und sprich zu den Menschen in Liebe und Wahrheit. Mach es ihnen leicht, das Evangelium zu verstehen und anzunehmen. Prüfe, ob du ihnen gegenüber eine wertschätzende und liebevolle Haltung hast. Und wenn nicht, dann bitte Gott darum. Trotz aller Liebe, rede klar und wahr. Sei nah an den Menschen dran. Sei dankbar, denn Gott bereitet die Menschen nicht nur auf das Evangelium vor, er geht den Menschen auch nach. Nicht alles hängt an dir. Sei Gott dankbar, auch für leere Stühle und nur wenig Zuspruch. Gott wirkt an den Menschen weiter. Wenn nicht durch dich, dann durch andere. Ich habe noch einen kurzen Nachschlag für die Jungen. Die Jugendlichen sagen ein Bonustrack. In Bayern sagt man ein Zuckerl aus Gottes Wort, weil ich davon ausgehe, dass die meisten, mich eingeschlossen, nicht groß von sich selber denken in Bezug auf das Zeugnis geben. Ja, die meisten von uns scheuen Unterhaltungen über das Evangelium, weil sie sich von der Klugheit der Welt scheuen. Und darum lese ich aus dem ersten Kapitel vom Korintherbrief ab Vers 19 aus der Genfer Übersetzung und ich habe mir erlaubt, ein paar lokale Anmerkungen anzupassen. Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Also die Griechen stehen immer für die nicht-jüdische Weltbevölkerung. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker, die Griechen, Torheit, völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, für Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Seht euch doch mal um, hier in Tranreuth, in euren eigenen Reihen, Geschwister. Ich beziehe mich damit ein. Was für Leute hat Gott sich da ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei Ihnen als etwas gilt. Ich wünsche euch viel Mut beim Zeugnisgeben. Amen.